Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen hier in der Christusgemeinde. Ich freue mich so, euch zu sehen. Wenn ich ein Jahr zurückdrehen würde, würde ich sagen, oh, dünn besiedelt heute, Ferienbeginn, viele sind schon weggefahren und ich hätte vielleicht gesagt, lasst uns ein bisschen enger zusammenrücken, kommt ein bisschen weiter nach vorne. Aber Corona hat uns doch irgendwie verändert, gell? Also ich möchte mich nicht wirklich daran gewöhnen, dass wir so in Distanz zueinander sitzen müssen, aber ich freue mich dennoch, dass ihr da seid heute Morgen und möchte euch das ganz bewusst sagen. Einer, der sich noch viel mehr freut, dass ihr heute Morgen da seid, ist unser Vater im Himmel. Ich möchte euch ein Bibelwort zitieren aus dem Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Stellen wir uns das mal vor, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Er jubelt, wenn er an uns hier in der Rennfeldstraße denkt, jetzt in diesem Augenblick. Was für eine Stimmung ist da im Himmel, wenn Gott jubelt. Gott freut sich über dich. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Lieder haben, mit denen wir dich besingen und zu dir singen können, weil wir uns einfach freuen, dass du uns so sehr liebst. Aber Vater, danke, dass im Himmel auch eine Freude ist über uns, wie wir gerade gelesen haben. Und dass du ein Vater bist, der seine Kinder liebt und Beziehung zu ihnen halten möchte. Und wir suchen dich heute Morgen in diesem Gottesdienst, die Begegnung mit dir. Und wir kommen zu dir und sagen, Herr, wir leben davon, dass du zu uns redest. Und danke, dass du uns zuerst mit deiner Liebe begegnest, ganz neu. Und dass du uns beschenken wirst in diesen Augenblicken, in denen wir zusammen sind, dass wir gestärkt im Glauben und verändert nach Hause gehen in den Alltag. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt vor dir. Amen. Ich freue mich, dass wir uns entschieden haben, wenigstens mit Mundschutz es zu wagen, ein wenig zu singen. Es ist ganz schön schwierig. Also ich habe es für mich selber ernst genommen. Und den Mundschutz getragen dazu, ist eine Herausforderung, sehr gewöhnungsbedürftig. Und doch, es entscheidet ja jeder für sich selber, ob er das tun möchte. Aber ich habe persönlich das Bedürfnis, zu meinem Gott zu singen. Gestern war ein ganz bedeutender Tag für zwei Menschen aus unserer Gemeinde. Nämlich die Anne und der Daniel Fegert haben ihre kirchliche Trauung erlebt in der Heiliggeistkirche in den Weißenstein. Es war für sie auch ganz schwierig in der Planung, wie viele Menschen dürfen überhaupt daran teilnehmen. Wir haben die Woche noch kurz miteinander telefoniert. Jetzt wäre mehr möglich gewesen, als es noch im Mai der Fall gewesen war. Aber wir können sie einfach segnen und vielleicht sie auch mal mit ein paar guten Worten überraschen. Sie werden allerdings diese Woche in die Flitterwochen abreisen. Und ich wollte es einfach an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Heute Morgen ist was anders wie sonst. Manche von euch haben es schon bemerkt, dass ich keine Schuhe anhabe. Und ich habe die Predigt für mich persönlich überschrieben, Barfuß versus Schuhwerk. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe schon einige Wochen und es wird auch noch einige Wochen weitergehen. Wo drückt der Schuh? Und da geht man ja vor allem davon aus, dass man den Schuh anhat, sonst kann er ja nicht drücken. Stimmt's? Ich habe jetzt mal keinen Schuh an, weil wenn ich keinen Schuh anhabe, dann kann er auch nicht drücken. Es ist für mich eine Premiere. Ich habe noch nie in meinem Leben barfuß gepredigt. Heute Morgen gebe ich mir diese Freiheit. Also ihr müsst eure Schuhe deshalb jetzt nicht ausziehen, aber es soll ein Stück weit wie so eine prophetische Geschichte sein. Ich habe ja Schuhe dabei. Ihr seht, das sind meine Sandalen Und die werde ich im Laufe der Predigt auch nochmal anziehen. Erinnert mich dran, falls ich es vergesse. Ich bin ein Mann. Und wir Männer sind, was Schuhe angeht, wie soll man sagen, einfacher gestrickt wie unsere Frauen in der Regel. Stimmt es? Unser Schuhwerk ist relativ überschaubar. Also meine Lieblingsschuhe, die ich so in der Regel anziehe, die kann ich fast an einer Hand abzählen. Das sind meine Hausschuhe. Zu Hause laufe ich super gern mit Birkenstock-Sandalen rum. Das ist super bequem und ich mag das einfach. Wenn ich aus dem Haus gehe, hat sich in den letzten Jahren für meinen Geschmack zwei Paar Schuhe angeboten. Entweder sind es die Georgs-Schuhe, ihr wisst, die haben ja immer so Luftlöcher, dass der Fuß atmen kann, und das ist bei meinen Füßen besonders wichtig. Aber ich mag es einfach, ich bin als Teenie von der Kinowerbung von Camel irgendwie geprägt. Camel-T-Shirts, aber auch Camel-Schuhe, Outdoor, also das ist so mein Ding, so wenn ich Halbschuhe anziehe, also Georgs oder Camel. Und dann habe ich noch die Sonntagsschuhe. Ich weiß nicht, wie meine Mama zu Claudi gesagt hat, du bist dafür zuständig, dass er ordentlich daherkommt sonntags. Also Schuhe müssen geputzt sein. Hat sie doch so sinngemäß gesagt mal. Da. Und da habe ich zwei Paar, die sind, für meine Augen sind es Designerschuhe, also so schicke Schuhe. Ja. Die ziehe ich so im Wechsel an und komme dann, glaube ich, ganz gut beschuht hier an. Und dann haben wir, Gott sei Dank für Männer, speziell das Wanderwochenende. Ich habe mir da vor vielen Jahren extra diese Lowa Renegades gekauft. Die sind nicht nur super bequem, also es gibt ja Schuhe, wenn man da reinschlüpft, der passt wie angegossen. Und so war es bei diesem Lowa Renegade Schuh, Wandern in den Bergen. Da braucht man schon für das Gelände was Spezielles. Da hilft mir meine Birkenstock-Sandale nicht. Da muss ich schon richtig beschuht sein. Und dann habe ich noch was im Urlaub, besonders wenn ich am Strand bin. Das sind die Crocs. Wer kennt Crocs von euch? Also so die Badeschlappen, ne? Die hast schnell an und hast schnell aus und sind auch für den Sommer richtig gut geeignet oder auch für eine Therme, was auch immer. Das sind so die wichtigsten Schuhe, die ich trage, ne? Mein Schuhwerk. Und manchmal ziehe ich auch gar keine Schuhe an. Das ist besonders schön. Also ich habe letzten Sonntag ja erzählt, an der Ostsee diese wunderbaren Sandstrände. Da liebe ich es, barfuß durch den Sand zu waten. Das ist so Massage für die Füße. Tut einfach gut. Und manchmal sagt die Claudi zu mir, zieh die Schuhe aus. Weil wenn ich zu lang drin bin, kann sie es nicht aushalten. Aber manchmal sagt sie, zieh sie besser nicht aus. Wenn wir zu Gast sind bei anderen Leuten, die das so als Hausordnung haben, dass man barfuß oder in Socken da sitzt, dann ist es schon peinlich. Also ich habe einmal das erlebt, das war hier im Haus, das war mir furchtbar peinlich, es war im Sommer 2012, da hatten wir die Freunde aus Südafrika, South Roots, zu Gast. Und die, mit denen waren wir auf der Straße aktiv, die haben hier Programm gehalten und die haben einfach das Empfinden gehabt, sie müssen für mich beten und haben meine Füße berührt und gesalbt, dass ich unter Gottes Segen laufe. Aber an dem Tag, ich erzähle nicht weiter, es war einfach peinlich für mich. Und aber jeder von uns hat heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Außer mir gibt es, glaube ich, niemand, der barfuß da ist, oder? Ihr habt euch überlegt, mit welchen Schuhen mache ich mich auf den Weg hier zum Gottesdienst, ob ihr ähnliche Überlegungen habt wie ich. Sonntags kommen die besten Schuhe an die Füße oder einfach die bequemsten, die Sandalen bei diesem Wetter. Jeder von uns hat eine Entscheidung getroffen, welche Schuhe er anzieht. Und ich stelle mal einfach die freche Behauptung auf, ihr lieben Männer, vielleicht gebt ihr mir ja recht, aber wir sind mit der Entscheidung schneller fertig wie die Frauen. Es ist ein Vorurteil vielleicht von mir, es kann ja auch anders sein, aber ich sag's einfach mal. Aber ich behaupte noch was anderes. Keiner von uns vergisst es in der Regel, am Morgen seine Schuhe anzuziehen. Du gehst nicht barfuß zur Arbeit, außer ich heute Morgen. Du gehst nicht barfuß. Du ziehst die passenden Schuhe an und bist dadurch vorbereitet, bist ausgerüstet und kannst dich auf den Weg machen. Ich habe meine Schuhe extra ausgezogen, weil es ja eine Predigt ist, mit der ich etwas ausdrücken möchte. Barfuß kontra Schuhwerk. Es gibt einen Satz im Neuen Testament, im Brief des Paulus an die Epheser. Da spielt das Schuhwerk eine ganz große Rolle. Es ist in Kapitel 6 des Epheserbriefs, diese Aussage, mehrere Verse über die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Was ein Kind Gottes, was ein Mann oder Frau Gottes eigentlich täglich tragen sollte, um in dieser Welt bestehen zu können. Und unter anderem gehören da Schuhe dazu. Da steht in Vers 15, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden oder zu verbreiten. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft. Paulus hat diesen Brief an die Epheser aus dem Gefängnis geschrieben in Rom. Er war gerade in Untersuchungshaft oder wie man das nennen soll, und er wurde bewacht. Es war eine relativ lose Gefängnissituation. Er war unter Hausarrest und ein römischer Soldat war immer vor der Tür und zuständig dafür, dass er nicht ausbüxt. Und so hat Paulus ja ständig einen römischen Soldaten vor Augen gehabt, und als er bei Kapitel 6 war und diese Waffenrüstung beschrieben hat, da hat er auch angeguckt, was hatten denn die Römer an den Füßen, die Soldaten. Und als Soldaten gab es auch Spezialschuhe, das waren Stiefel mit Nägeln unter den Sohlen, um beim Kampf besseren Halt zu haben. Die beschlagenen Sohlen sorgten also für einen festen Stand des Soldaten. Sie verhinderten, dass seine Füße im Kampf ausrutschten. Das griechische Wort, das in Epheser 6, Vers 15 mit Bereitschaft übersetzt wird, kann auch bereiteter Grund heißen. Mit anderen Worten, einfach ein standhaftes Fundament für die Füße des Soldaten. Und Schuhe an den Füßen zu haben, ist dann einfach so ein Zeichen der Bereitschaft zum Aufbruch. Jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich meine Schuhe angezogen, jetzt kann es wirklich losgehen. Vielleicht habt ihr das den Kindern heute Morgen gesagt, habt ihr eure Schuhe schon an? Oder habt ihr früher mal zu den Kindern gesagt, heute sind sie ja groß, wir haben ja keine kleinen Kinder hier. Also ihr habt alleine die Schuhe gefunden. Da musst du euch die Mama nicht mehr darauf hinweisen, zieh deine Schuhe an. Aber vielleicht erinnert ihr euch an solche Situationen. Ein Zeichen von Bereitschaft, und dann kann es losgehen. Und das, was Paulus aber zum Ausdruck bringt, dieses Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen, da geht es darum, jeden Tag, wenn ich diese Schuhe anziehe, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin heute wieder bereit, die Situation zu nutzen, die sich bietet, und meinen Mund aufzumachen und etwas zu sagen von Jesus. Ich bin bereit, da drücke ich meine Bereitschaft meinem Gott gegenüber aus. Ich bin heute wieder bereit. Und nicht, dass Jesus uns da einen Stress draus machen will, dass wir, wie Pfarrer Wilhelm Busch das mal in seinem Buch beschrieben hat, das hat er mit Kreuzschnabel aus überschrieben, so ähnlich, der hat ständig von Jesus geredet. Ne? Vom Pfarrer erwartet man das ja auch. Ne? Also der war so ein Evangelist, der hat ständig und bei jeder Gelegenheit von Jesus geredet. Da kriegen wir Schweißausbrüche, wenn wir dran denken, ich müsste das auch tun. Jesus wollte nicht, dass wir unter Stress stehen, aber doch die Bereitschaft haben, den Mund aufzumachen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, ist das ganz interessant, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, damit wir sie tun. Er hat für jeden von uns gute Werke vorbereitet für die kommende Woche. Ich weiß ja nicht, was du alles nächste Woche tust. Du gehst zur Arbeit, bewegst dich in deiner Nachbarschaft, gehst einkaufen, was auch immer, wo du unterwegs bist. Gott hat gute Werke vorbereitet, dass wir sie tun. Und für diese Gelegenheiten brauchen wir Schuhe. Die Wege, die Gott vorbereitet hat für dich. Wenn man das Neue Testament liest, merkt man einfach, unterschiedliche Leute drücken es unterschiedlich aus, aber sie meinen alle dasselbe. Der Apostel Petrus hat in seinem ersten Brief, Kapitel 3, auch in Vers 15, etwas Ähnliches ausgedrückt wie Paulus. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also, wenn dich am Arbeitsplatz oder ein Nachbar oder wer auch immer anspricht, hey, bei dir ist was anders. Warum ist es so bei dir? Warum betest du vorm Essen? Oder warum schimpfst du nicht mit mir über Corona? Und egal was, die Leute merken etwas von Jesus in uns und dass wir anders sind und fangen an zu fragen, hey, was ist eigentlich mit dir los? Warum kannst du so fröhlich sein? Warum hast du Hoffnung? Und Petrus sagt, seid jederzeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann Rechenschaft zu geben, warum die Hoffnung in euch lebt. Und da geht es einfach um zwei Situationen. Entweder ich erkenne diese vorbereitete Situation und werde aktiv. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt sind wir im Gespräch an dem Punkt, kennen wir das, dass wir diese Situation verpasst haben und hinterher denken, ach, hätte ich doch was gesagt, jetzt war die Chance. Also ich kenne solche Situationen. Aber dass wir es lernen, da geübt zu sein und bereit zu sein, die Schuhe der Bereitschaft wirklich angezogen zu haben. Und das Zweite ist, ich werde von anderen angesprochen. Das ist ja schon der Hammer. Wenn andere etwas in uns wahrnehmen von Jesus, das so stark ist, dass sie einfach fragen müssen. Dass sie so ein Interesse haben, wer wünscht sich von uns nicht, dass unser Leben so eine Strahlkraft hat? Dass die Leute anfangen zu fragen. Wir haben uns gestern darüber unterhalten im Gespräch, dass wir manchmal den Leuten was sagen, was sie gar nicht wissen wollen. Aber wenn sie dann uns beobachten, und das tun sie, und dann anfangen zu fragen, ich weiß noch eine Situation, als ich im Büro war, mein erster Beruf war ja Versicherungskaufmann, da wurde viel gefeiert. Ich weiß nicht, wie es in deiner Arbeit ist, aber in unserer Abteilung Kraftschaden, da wurde alles gefeiert. Da wurde ein Einstand gefeiert, da wurde der Ausstand gefeiert, da wurde Geburtstag gefeiert und jeder, der dran war, hat halt entsprechend Butterbrezeln und Alkohol besorgt. Und dann saßen die Kollegen zusammen, waren ja meistens Männer, und welche Themen hatten die? Frauen, Autos, Fußball. Und dann hat man über die anderen hergezogen. Ihr wisst, wie das so läuft in dem Betrieb, wo mehrere zusammen sind. Und ja, ich habe mich da manchmal wohlgefühlt, aber manchmal auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Denn meistens ging es dann unter die Gürtellinie. Und wenn man dann über andere hergezogen hat, da kam der Tag, dass ich gekündigt hatte, um auf die Bibelschule zu gehen, und ich habe meinen Ausstand gefeiert. Und die Leute, die waren mit Brezeln und mit Wein versorgt und gingen dann irgendwann nach Hause, und ich habe zum Schluss allein da gesessen und meinen Schreibtisch noch leer geräumt, und da kam eine Putzfrau rein, die ich sonst gar nicht so wahrgenommen hatte. Die kam immer, hat Telefon geputzt und war ja noch eine Wählscheibe damals und die Tastatur von den Computern. Und die kam dann auf mich zu und sagte mir, schade, dass immer die Guten gehen. Das habe ich dann nicht verstanden. Ich habe mit der doch fast nichts zu tun gehabt. Warum sagt die zu mir, schade, dass immer die Guten gehen? Ich habe dann nachgefragt und dann hat sie mir Folgendes etwa erzählt. Sie hat mich beobachtet bei diesen Festchen, bei diesen Feiern und hat gemerkt, dass ich keine blöden Witze über Frauen reiß. Sie hat gemerkt, dass ich da anders bin wie die anderen. Und mir war gar nicht bewusst, dass sie mich beobachtet hat. Und dann war das für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, etwas zu erzählen, warum das bei mir so ist. Bist du dir bewusst, wie sehr dich die Menschen um dich herum auch beobachten? Ob du anders bist und wie du bist. Und dass Gott gute Gelegenheiten vorbereitet, wo du dann einfach einspringen kannst und sagen kannst, ja, bei mir ist es so, weil. Wie steht es mit deiner Bereitschaft? Das ist so die Frage des Gottesdienstes heute Morgen. Hast du diese Schuhe angezogen, der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten? Hast du diese Schuhe an? Du hast ja irgendwelche Schuhe an, aber hast du diese Schuhe an? Die kann man eigentlich jeden Tag anziehen, ganz egal, ob Renegade, ganz egal, ob Flipflops. Diese Schuhe passen immer und überall. Hast du sie an? Wenn Gott uns so einen Auftrag gibt, solche Schuhe zu tragen und wirklich damit zu leben im Alltag, dann haben wir manchmal Gründe, warum wir das ausgerechnet jetzt nicht können. Die Bibel ist ja schonungslos offen. Ne? Als Gott mit einem Mann namens Mose gesprochen hat, dich brauche ich jetzt, da sagte der, ich kann aber nicht reden. Ich bin so unbegabt. Nimm andere, die viel besser sind da drin. Vielleicht hat er sich hinter dieser Aussage einfach nur verschanzt. Ich bin nicht bereit, in diese Schuhe zu gehen. Ein anderer, der von Gott gefragt wurde und einen besonderen Auftrag bekam, jetzt zu handeln, war Jeremia. Und was hat der zu Gott gesagt? Mit mir nicht. Ich bin viel zu jung. Mich nimmt doch keiner ernst. Da muss man doch erstmal graue Haare haben, damit einem zugehört wird. Ich bin zu jung, also mich kannst du nicht verwenden. Da gibt es noch einen, der ist noch krasser gewesen, der hieß Jona. Gott hat ihm gesagt, ich brauche dich, geh nach Ninive. Die müssen was hören, du musst es ihnen sagen. Und was hat der Jona gemacht? Er wollte nicht, hat sich um 180 Grad gedreht und ist geflohen vor dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Ich frage dich heute Morgen, was hindert eigentlich dich? Was hindert eigentlich dich, diese Schuhe der Bereitschaft anzuziehen, das Evangelium des Friedens zu verbreiten? Vielleicht sagst du heute Morgen, ich kann die Botschaft von Jesus nicht erklären, weil ich sie einfach nicht kenne. Kann sein, dass du in einer frommen Familie aufgewachsen bist und nie eine persönliche Umkehr zu Jesus vollzogen hast. Dass du nie erkannt hast, ich brauche Jesus. Und dass dir niemand erklärt hat, wie man eigentlich Christ wird. Vielleicht bist du nur da auf irgendeiner Gewohnheit. Und dann wird es, glaube ich, höchste Zeit, Jesus persönlich kennenzulernen. Und da sind wir als Gemeinde doch eigentlich Spezialisten dafür, dass wir anderen Menschen erklären können, wie sie zu Jesus kommen. Also wenn jemand heute Morgen da ist mit der Frage, hier bist du richtig, da können wir dir helfen, komm auf uns zu. Es kann aber ein zweiter Grund sein. Du kannst die Botschaft von Jesus nicht erklären, weil du es nie gelernt hast, anderen zu sagen, worauf es denn jetzt ankommt. Was genau sage ich denn einem Menschen, der an der Stelle Hilfe braucht? Und dann, wenn du es einfach nicht weißt, aber gern wüsstest, dann frage ich mich, wann ist der nächste Kurs, den wir hier in der Gemeinde dazu anbieten, dass jeder Einzelne trainiert ist, geschult ist, vorbereitet ist, diese Schuhe zu tragen und nicht so Unsicherheiten hat und sagt, oh, wenn mich da jemand fragt, ich muss erst meinen Hauskreisleiter fragen, ich mag die Ältesten, die können das so gut erklären, die Pastoren, die haben da voll Ahnung. Aber es geht darum, dass du voll Ahnung hast. Und wenn das nicht der Fall ist, das gehört doch zum ABC, das Einmaleins des Lebens mit Gott. Das ist deine persönliche Verantwortung zu sagen, ich trage diese Schuhe und ich bereite mich vor. Ich will das wirklich so verinnerlicht haben, dass ich es, wie sagt man, nachts im Schlaf erklären könnte, um was es da geht. Vielleicht sagst du aber heute Morgen auch, ich kann die Botschaft von Jesus nicht erklären, naja, weil es so schwer ist in unserer Gesellschaft. Eigentlich schäme ich mich da irgendwie, wenn ich den Mund aufmache von Jesus. Die anderen, die gucken da auf mich runter. Was, du glaubst an Jesus? Ich fürchte den Spott der anderen. ausgegrenzt zu werden. Und das, was die anderen über mich denken, ist mir dann wichtiger als das, was Gott über mich denkt. Und das darf nicht sein. Es ist so, dass die ersten Jünger von Jesus sogar Furcht hatten und aus Furcht sich versteckt hatten vor allen Menschen. Und da war keine Freude, diese Schuhe zu tragen, sondern die waren sowas von gehemmt und blockiert und haben dann erlebt, was Jesus ihnen verheißen hat. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn wir heute Morgen da sitzen und sagen, ich würde ja gern, aber ich fürchte mich irgendwie, ich weiß nicht, wie der erste Schritt geht und der zweite, dann lade doch den Heiligen Geist ein. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dass du neu den Heiligen Geist einlädst und sagst, ich brauche deine Hilfe, Herr. Das ist heute Morgen im Gottesdienst eine riesig gute Gelegenheit zu sagen, ich brauche diesen Mut, der aus dem Himmel kommt, damit ich in meinem Alltag in der Lage bin, dieses Schuhwerk zu tragen und bereit zu sein. Es gibt noch einen vierten Grund, der uns vielleicht hindert, diese Schuhe zu tragen. Vielleicht tolerierst du Sünde in deinem Leben. Wisst ihr, das fängt ja schon beim Autofahren an. Diese ganze Geschichte mit dem Fisch auf dem Auto hinten drauf. Das Geheimsymbol der Christen schon so viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Man erkennt, dass man zu Jesus gehört, wenn man diesen Fisch darstellt. Und so ist ja vor ein paar Jahrzehnten Mode geworden, bei Christen den Fisch hinten drauf zu kleben. Aber manche haben Hemmungen, den Fisch drauf zu machen. Warum? Warum? Ganz einfach darum, weil der Fahrstil dem nicht entspricht. Also wenn ich einen unchristlichen Fahrstil habe und dem anderen so einen Finger zeige, das tun wir natürlich nicht, ne? Aber in Gedanken über die anderen abkotze und auch so fahre, dann passt das nicht zu dem Fisch da hinten drauf. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Fisch hinten drauf. Ich wollte nicht in diese Spannung geraten, das sage ich ganz ehrlich, weil ich manchmal auch ein paar Kilometer zu schnell fahre. Ich habe dafür den Aufkleber Christusgemeinde hinten drauf. Ne? Aber wenn wir, darum geht es mir eigentlich, in unserem Leben Sünde tolerieren und unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu anderen Menschen gestört ist, dann haben wir mit dem Schuh Probleme. Dann kommen wir nicht richtig in diesen Schuh rein. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen, das uns belastet. Und ich glaube, das ist dann der Anlass zu sagen, hey, ich möchte bei Gott neu beginnen. Ich möchte ins Kreuz von Jesus kommen. Ich möchte diesen ganzen Mist abladen und möchte neu beginnen. Ich erinnere mich noch gut an diese Situation in der Bibelschule. Wir waren, glaube ich, im 5. Semester. Da haben wir einen Einsatz vorbereitet. Unsere Klassengemeinschaft war beauftragt, in irgendeiner Kirchengemeinde eine Bibelwoche zu gestalten, und ich bekam die Verantwortung für die Kinderwoche Programme vorzubereiten. Und das war eine tolle Gelegenheit in dieser Kirchengemeinde. Aber ich habe mit einer Bibelschülerin in meinem Jahrgang zu dem Zeitpunkt ein richtiges Problem gehabt. Unsere Beziehung war gestört. Und da hat der Heilige Geist in mein Denken, in mein Leben reingefunkt und hat gesagt, bring das in Ordnung. Und ich habe dann diese Frau angesprochen und habe gesagt, du, ich habe den Eindruck, zwischen uns steht da was, lass uns doch mal uns aussprechen. Und die war ganz begeistert und wir haben darüber geredet, haben miteinander gebetet und da war die Luft rein. Und als diese Woche dort in der Kirchengemeinde war, und wir diese Kinder das Evangelium erklärt haben und ich eingeladen habe, vertraut euer Leben Jesus an, das können Kinder. Da waren es wenigstens 20 Kinder, unter anderem ein Kind vom Pfarrer, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Wenn Sünde in unserem Leben ist, dann fällt es uns richtig schwer, diese Schuhe der Bereitschaft zu tragen. Aber ich sage euch eins, wenn wir mit unserem ganzen Mist beim Kreuz bei Jesus waren und es losgeworden sind, dann ist so eine Freiheit in unserem Leben da, dass wir noch viel effektiver von Jesus reden können, als es vorher der Fall gewesen wäre. Ein letzter Grund, ich muss auch ein bisschen auf die Uhr gucken, zum Schluss kommen. Du hältst dich vornehm zurück, wenn es darum geht, von Jesus zu reden, denn eigentlich haben wir dafür in der Gemeinde die Spezialisten. Bei uns gibt es einen Gerd Krause, der kann super von Jesus reden im Sportstudio oder wo auch immer er unterwegs ist. Und am liebsten würde ich so einen Gerd immer bei mir haben, der hat doch die großen Schuhe an, und den für mich reden lassen. Aber Gott will nicht nur diese Spezialisten gebrauchen, er will dich gebrauchen. Es gibt Menschen, die nur durch dich erfahren können, wer Jesus ist. Und das alles hängt davon ab, dass du sagst, ich ziehe diese Schuhe an. Ich möchte die Predigt an der Stelle etwas früher beenden, damit wir noch miteinander Abendmahl feiern können. Aber vielleicht einen letzten Tipp, wie du dich vorbereiten kannst, diese Schuhe zu tragen, damit du, wenn du gefragt wirst oder sich eine Situation einfach so klar ergibt, einfach den Menschen erklären kannst, worum es geht. Bereite dich doch mal zu Hause vor und schreib auf, wie war eigentlich mein Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Wie ging das eigentlich, dass ich bemerkt habe, ich brauche Jesus? Und wie habe ich das denn tatsächlich getan, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe? Was habe ich da geredet? Was habe ich da getan? Und was hat sich verändert, nachdem Jesus in mein Leben gekommen ist? Ich glaube, es ist ganz gut, sich persönlich dann mal Zeit zu nehmen und zu sagen, das schreibe ich mal auf, das will ich mal in Worte fassen. Und dann kann ich es einfach den anderen sagen. Leben wir so, frage ich, dass andere Menschen uns fragen. Bevor ich das Abendmahl mit euch feiere, komme ich jetzt zum prophetischen Akt. Ich bin entschieden, diese Schuhe zu tragen, die Bereitschaft zu haben, von Jesus weiterzusagen, das Evangelium des Friedens den Menschen zu bringen. Ich habe extra diese Sandalen gewählt, weil sie so einfach sind anzuziehen. Es geht dann etwas schneller. Und ihr merkt, ich habe mich entschieden. Und das kannst du auch. Du kannst sagen, Jesus, wenn ich hier rausgehe, habe ich diese Schuhe an. Ich war mal in den USA, in einer kleinen Gemeinde auf dem Land. Die hatten über der Ausgangstür ein Schild angebracht. Das hat jeder gelesen, wenn er rausging. Du betrittst jetzt das Missionsfeld. Bist du dir bewusst, dass wenn du hier rausgehst aus der Gemeinde, da gehst du in eine Welt, die Jesus nicht kennt und die braucht dich. Die braucht es, dass du bereit bist, dieses Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und im Kern ist es ja das, was wir auch im Abendmahl feiern. Da ist es zusammengefasst, worum es geht, dass Jesus für uns gestorben ist. Ihr habt es alle vor euch und wir können nicht einladen, nach vorne in Gruppen zu kommen, sondern ihr habt vor euch die kleinen Tische, ihr habt das schon einmal erlebt vor ein paar Wochen. Ihr könnt gerne die Serviette schon runternehmen, während ich die Einschätzungsworte lese aus dem Korintherbrief. Paulus schreibt, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Wenn ihr also das Brot gleich nehmt, ich bete noch, dann denkt an das, was Jesus für euch getan hat. Und Vater im Himmel, danke, dass wir es feiern dürfen, dieses Mahl, und dass du hier bist, um uns zu begegnen mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit der Fülle deines Geistes, dass wir diese Schuhe anziehen, ganz neu, um von deiner Liebe den Menschen zu berichten. Und so segnen wir das Brot Wir segnen den Kelch und danken dir, dass du unter uns bist, dass du in uns lebst. Zu deiner Ehre. Amen. Und so nehmen wir das Brot. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und Jesus, noch einmal danke ich dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dein Blut vergossen hast, um uns zu befreien aus unserer Verlorenheit, uns zu befreien von der Macht der Sünde und des Todes und uns mit deinem Leben, mit deiner Ewigkeit beschenkst. Wir danken dir, dass wir etwas so Großes erlebt haben und dass wir etwas so Gutes weiter zu sagen haben. Das Evangelium des Friedens, das du für uns erkauft hast. Und wenn wir nach Hause gehen in unseren Alltag, dann laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du uns begleitest, dass du uns leitest, dass wir mit diesen Schuhen der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens hinauszutragen, angezogen sind. Und dass dein Friede unser Herz bewahrt in all dem.